Hört ihr mich okay?
Okay, wie gesagt, mein Name ist Tyler. Das kann man merken, dadurch, dass wenn jemand mir eine Mail schreibt, dann schreiben sie ein E-Mail für Tyler. Genau. Ich möchte heute über Geschichten erzählen und ich fange mit einer Geschichte aus der Bibel an. Die ist euch bestimmt schon bekannt. Und dann erzähle ich ein bisschen von einer Geschichte von mir, die kennt ihr bestimmt nicht. Genau. So in Lukas 10, Jesus antwortet eine Frage. Die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelte ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als der Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn in einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Dinare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Und der Mann, der die Frage gestellt hat, erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Okay. Ein bisschen mehr als 1,5 Jahre war ich im Keller von unserem Unterwegs-Café in Tübingen mit ein paar Studenten. Und wir haben den allerletzten Abend von unserem Semesterthema endlich angekommen, abgeschlossen. Und kurz vor dem Schluss habe ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Frau bekommen, dass unser noch nicht geborenes Kind, das jetzt 10 Tage über Termin war, hat mit seinem Umzug jetzt doch angefangen und in wenigen Stunden wird es endlich ankommen. Also würde ich bitte nach Hause kommen, sobald es für mich günstig ist. Und früher in der Woche hatten wir ein Auto für genau diese Situation ausgeliehen, ein Twingo von einem Teenager in der Gemeinde in Tübingen. Es ist das perfekte Teenie-Auto, klein und fein, Ghetto-Blaster, Lautsprecher mit Gaffer-Tape reingeklebt, Scheibenwischer, die nur auf Max-Geschwindigkeit funktionieren, fast 2 Liter Sprit im Tank und Socken und leere Pfandflaschen überall auf dem Boden. Und um 2 Uhr morgens haben wir uns in diese richtig edle Kutsche reingequetscht und wir sind zur Hebamme losgefahren. Und um mehr Platz für diese Ghetto-Lautsprecher zu machen, hat unser Teenager-Freund die Sturzdämpfer seines Autos abgebaut. Und Schäden hat sich absolute Stille gewünscht, damit die komponierte Bewegung von Wehen von innen und Straßenschaden von außen für sie erträglich war. Also sind wir ohne Wort zum Geburtshaus in Hageloch, ein kleines Dorf außerhalb Tübingen, gefahren. Und wenn du noch nie in Hageloch warst, Hageloch ist interessant für die Tatsache, dass es im Jahre 2013 von schwäbischen Siedlern gebaut wurde in einem Krater, der von einem riesigen Hagelsturm damals in der Seite der Alp hinterlassen wurde. Daher der Name Hageloch. Und kein Wort von der Geschichte ist eigentlich wahr, aber es ist trotzdem die interessanteste Geschichte, die man über dieses ganz normale Dorf erzählen kann. Und dort in Hageloch ist unser Sohn Finn auf die Welt gekommen und als wir wieder in Tübingen waren, sind Besucher aller Arten zu uns geströmt, um dieses Ding, das geschehen ist, für sich zu betrachten. Viele wollten ihn halten, manche hatten aber zu viel Angst gehabt, ihn überhaupt anzufassen und dann sind unsere Eltern von der fernen Seite der Welt zu uns gereist, ihre Koffer mit Geschenken aus den USA beladen. Und ein paar Momente von der ganzen Geburtsgeschichte sind bei mir hängen geblieben, mehr als die anderen. Einer ist, dass Schäden, die normalerweise Schwierigkeiten mit ihrer Grammatik hat, hat keine PDA und kein Schmerzmittel genommen und sie hat perfektes Deutsch die ganze Nacht gesprochen. Und das bestätigt eine kleine Theorie, die ich habe, nämlich, dass Deutsch als Sprache nur durch Schmerzen und Fehler. Aber noch interessanter für mich war der Moment, als Schälen auf der Toilette war und das erste Presswehren plötzlich gekommen ist und die Hebamme war super begeistert, weil diese Toilettensitzposition super effektiv war. Aber Schälen, die in der ganzen Geschichte sehr flexibel war und nicht viel verlangt hat, sagte ganz konkret, ich werde mein Kind nicht auf eine Toilette auf die Welt bringen. Und fast 2 Jahre später bleibt diese Aussage bei mir hängen. Ich werde mein Kind nicht auf eine Toilette auf die Welt bringen. Warum würde man sowas sagen? Also die Toilette im Geburtshaus war eigentlich ganz sauber. Also ich glaube nicht, dass es eine hygienische Frage war. Diese Sitzposition war auch super effektiv für Mutter und Kind. Also glaube ich nicht, dass es eine Frage von Funktion war. Das Problem war die Geschichte, die daraus entstanden wäre. Shannon wollte Finn einen besseren Start zu seiner Geschichte geben, als du geboren warst, haben wir dich aus der Toilette gefischt. Wenn Finn älter wird und zurück über seine Lebensgeschichte schaut, was würde er denken über seine Geschichte, wenn es dort angefangen hätte? Was würde er über seine Eltern denken? Was würde er über sich denken? Das allerletzte, was wir für unseren Sohn wollen, ist, dass er noch einen Grund hat, im Leben sich mit den anderen Sachen, die man in der Toilette findet, zu vergleichen. Auch wenn es nur eine Geschichte ist, von lange her. Und es sind bestimmt viele Kinder, die so auf die Welt gekommen sind, für die es niemals ein Problem war. Also vielleicht war das nur übervorsichtig. Wahrscheinlich hätte Finn diesen Teil seiner Biografie von seinem Selbstwert immer trennen können. Aber das ist ein Risiko, den weder Shailen noch ich eingehen wollte. Wir wissen beide, eine Geschichte kann unseren Verständnis von der Welt, von anderen und von unserem Selbst mächtig beeinflussen. Für Gutes oder für Schlechtes. Menschen und Geschichten haben eine lange, komplizierte Beziehung, seitdem Menschen angefangen haben, miteinander zu reden. Das menschliche Gehirn ist so programmiert, dass jede Person seine Realität als eine Geschichte erlebt. In deinem Verstand bist du der Protagonist deiner eigenen Geschichte und alles, was dich von deinen Zielen und Wünschen zurückhält, sind die Antagonisten. Deine Geschichte hat einen Start, einen mittleren Teil mit Höhen und Tiefen und auch irgendwann ein Ende. Und in diesem Sinne haben wir Menschen ironischerweise nicht die Idee von Geschichten erfunden, sondern umgekehrt. Es sind Geschichten, die uns machen. Und es gibt einen interessanten psychologischen Effekt, der sich ausübt, wenn eine Person eine Verbindung mit einer Geschichte macht. Forscher nennen es Transportation Theory, die Versetzungstheorie. Und es passiert beim Lesen oder Filmschauen oder Geschichteerzähler zuhören. Wenn dein Gehirn es passieren lässt, wenn du genug Mitgefühl mit den Charakteren einer Geschichte empfindest und wenn deine Vorstellungskraft genug die Umstände und die Umwelt dieser Charakter herum nachmachen kann, setzt dein Gehirn seine eigene Realität kurz zur Seite. Und für die Dauer der Geschichte setzt es sich in die Realität der Charaktere in der Geschichte ein. Und in diesem Modus werden die Emotionen, Gedanken und Meinungen von den Charakteren in der Geschichte in deinem Gehirn simuliert und chemisch nachgemacht. Du fühlst, was sie fühlen. Diese Reaktionen können die Programmierung deines Gehirns so prägen, dass wenn die Geschichte vorbei ist und dein Gehirn seine eigene Geschichte wieder aufnimmt, nimmt es die Welt anders wahr als vorher. Auf Wikipedia haben die Redakteure von Transportation Theory deshalb geschrieben, dass es eine unschuldige Geschichte nicht gibt. Wenn die Macht einer Geschichte missbraucht wird, kann es unseren Verstand so prägen, dass wir die Welt in einer Art wahrnehmen, die vielleicht nicht mehr die Wahrheit erkennt. Eine Art, die sich von Fakten und nachweislichem Beweis nicht überreden lässt. Wenn aber eine Geschichte gut benutzt wird, kann es uns Wahrheiten, unsere Realität offenbaren, die wegen unserer eigenen Unwille oder wegen unserem limitierten Verstand sonst verdeckt oder unerreichbar sind. Zum Beispiel, kann ich das Bild haben? Meine Eltern haben jahrelang versucht, mich als Kind für gesundes Essen zu begeistern. Keine einfache Aufgabe. Welches Kind interessiert sich für Broccoli, wenn ein Happy Meal besser schmeckt, schneller fertig ist und mit Spielzeug eingepackt kommt? Für mein eigenes Wohlsein mussten meine Eltern meine Ernährung durch Gebote, Gesetze und Strafen regeln. Tyler, du isst das Broccoli jetzt, sonst musst du sofort ins Bett. Und dann haben wir gestritten und alle waren sauer und das Gemüse war auch kalt. Und dann kam diese Geschichte, The Bernstein Bears and Too Much Junk Food. Das war das allererste Buch, das ich in der Schule vorgelesen habe. Und in dieser Geschichte geht es um eine Familie von anthropomorphischen Bären. Die Familie Bär fängt im Buch an, ein bisschen zu viel sich Süßigkeiten und Fast Food zu gönnen. Und sie merken, dass sie in ihren Klamotten nicht mehr so gut reinpassen wie vorher. Und dann besuchen sie Dr. Bär MD, der ihnen erklärt, dass ein gesunder Bär Gemüse und Sport braucht, um gut zu funktionieren. Und die Familie setzt sich wieder auf einen gesunden Weg. Danke. Ich bin selber kein Bär, war auch damals kein Bär, aber irgendwas in dieser Geschichte hat meine Perspektive als menschliches Kind verändert. Und nachdem ich es gelesen habe, habe ich meine Mutter gebeten, nicht mehr Süßigkeiten in meine Lunchbox einzupacken, sondern Karotten und Ants Analog, so Staudensellerie mit Erdnussbutter und Rosinen bedeckt. Ganz lecker. Dank dieser Geschichte war ich niemals übergewichtig, was in Deutschland vielleicht eher normal ist, aber als Kind in den USA ist es nicht so selbstverständlich. Und meine armen Eltern haben ewig versucht, mich von gesunder Ernährung zu überzeugen, durch Regeln und Gesetze. Aber nach einer Geschichte war ich derjenige, der Broccoli beim Abendessen verlangt hat. Wo Befehle, Gebote und Nährungsvoraussetzungen nicht geklappt haben, hat eine Geschichte es geschafft, eine lebenslange Veränderung in mir zu machen. Also kommen wir jetzt zur Bibelstelle in Lukas 10. Wenn wir diese Stelle lesen, sind wir oft auf die Geschichte des barmherzigen Samariters so fokussiert, dass wir den Kontext um das Gleichnis herum komplett verpassen. Kommt es euch komisch vor, dass eins der bekanntesten Gleichnisse von Jesus nicht vor einer Menschenmenge erzählt wird? Oder als Jesus zusammen mit seinen Jüngern saß? Es kommt mitten in einer Debatte vor über die Bedeutung von Gottes Gesetz mit einem ehrgeizigen Schriftgelehrten. Und Schriftgelehrten haben damals lebenslange Karrieren durch akademisches Debattieren, Zitieren und Argumentieren über das Gesetz gemacht. Und es ist mit dieser Einstellung, dass dieser Schriftgelehrte zu Jesus gekommen ist. Also ist er ein bisschen verblüfft, wenn Jesus seine Debatte auf den Kopf stellt. Anstatt ein Argument für seine Seite zu machen, drückt Jesus Pause und erzählt eine Geschichte. Eine ganz einfache Geschichte in ganz einfacher Sprache. All die Elemente der Geschichte waren allen damals bekannt. Die Charaktere des Priesters und des Tempeldieners sind dem Schriftgelehrten besonders bekannt. Er hängt nicht nur mit solchen Menschen ab, er ist einer davon. Und als er die Geschichte gehört hat und die Welt durch die Augen des überfallenen Mannes erlebt hat, musste er sich fragen, bin ich einer von denen, der vorbeigegangen ist, ohne zu helfen? Hätte ich das auch gemacht? Und die Antwort, die er findet, verändert ihn. Eine Geschichte, die in weniger als einer Minute erzählt wurde, hat größer das Selbstbild und die Perspektive dieses Mannes beeinflusst als ein ganzes Leben von Studieren und Debattieren von Gottes Gesetz. Und er verlässt die Szene nicht als der Verlierer oder Gewinner einer Debatte, sondern als ein Mann, der überzeugt ist, seinen Glauben jetzt anders auszuleben. Das ist die Macht, die eine Geschichte in sich hat. In Matthäus 13 kommen die Jünger auf Jesus zu und fragen ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Und Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen, doch anderen sind sie verborgen. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn sie sehen, aber sie erkennen nicht. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Und wenn das dir scheint, eine ganz verwirrende Antwort auf eine relativ einfache Frage zu sein, ja, das ist es tatsächlich. Wer viel hat, bekommt noch mehr und wer wenig hat, von ihm wird alles genommen, passt auf den ersten Blick nicht so genau zum Charakter von Jesus. Aber vielleicht kann eine Geschichte uns hier wieder helfen, ein bisschen Klarheit zu finden. So einmal alle zwei Wochen während des Semesters bei Unterwegs veranstalten wir ein Donnerstagabendprogramm für unsere große Gemeinschaft. Und Teil davon ist immer eine Rede, die um die Bibel geht. 7 Jahre haben wir als Team gearbeitet, das Geheimrezept für die perfekte Donnerstagabendrede zu finden. Etwas, das unseren nichtgläubigen Studenten hilft, eine persönliche Verbindung zur Bibel zu machen. Etwas, das die Bibel ihnen zugänglicher macht, ohne das tiefe Mysterium darin zu verengen. Und wir sind mittlerweile ziemlich gut geworden. Unser Geheimnis ist, wir erzählen eine Geschichte. Ganz einfach. Und die meisten im Team sind keine Experten in Theologie, aber jeder von uns ist Expert in seiner oder ihrer eigenen Lebensgeschichte. Deshalb besteht jede Donnerstagabendrede aus einer Geschichte aus der Bibel, die immer in Verbindung mit einer persönlichen Geschichte aus dem Leben des Redners erzählt wird. Und manchmal bauen wir andere Elemente ein, aber die zwei Geschichten sind immer die Hauptelemente und sie sind gleich wichtig. Alleine ist eine Geschichte aus der Bibel für viele von unseren Studenten sehr unzugänglich. Und für all die großartige, wichtige Wahrheit, die wir in der Bibel finden, diese Wahrheit ist aus diversen Gründen vielen Leuten verdeckt oder einfach nicht erreichbar. Gott ist für sie nicht real, nicht präsent. Eine persönliche Geschichte, aus unserer eigenen Erfahrung erzählt, kann helfen, diese Kluft zwischen Menschen auf der Außenseite und Gottes Geschichte zu überbrücken. Deine Lebensgeschichte ist genau so präsent und real, wie du es auch bist. Deine Geschichte ist genauso zugänglich, wie du es auch bist. Und wenn wir zeigen können, dass unsere Geschichte nicht nur unsere Geschichte ist und dass die Bibelgeschichte nicht nur die Bibelgeschichte ist, sondern dass die zwei verbunden sind, sehen wir eine Verwandlung in unseren Studenten. Zwischen den Zeilen von unseren Geschichten und der Bibelgeschichte finden wir Gottes weitergehende Geschichte. Einer unserer Mitarbeiter, Tony, ist auch Amerikaner. Er war 1 Jahr lang in der Sprachschule, als wir ihm gesagt haben, okay, Tony, du bist dieses Semester dran für eine Donnerstagabendrede. Und Tony war in Panikmodus einen ganzen Monat lang. Eine Rede auf Deutsch war schon eine Sache, aber Tony kämpft auch mit großer Angst, vor einem Publikum zu reden. Also hat er diese Angst zum Thema gemacht. Seine Rede ging um Markus 8, um die Geschichte von einem blinden Mann, der nicht nur ein Wunder von Jesus brauchte, sondern 2, bis er 100%ig sehen konnte. Aber als Rahmen für diese Bibelgeschichte nutzte Tony seine eigene Geschichte. Ich sehe die Geschichte von diesem Mann, der geheilt werden wollte, und ich erkenne mich und meine Geschichte darin, sagte er. Ihr habt keine Ahnung, wie nervös ich eigentlich jetzt in diesem Moment bin. Aber hier stehe ich doch, weil ich weiß, dass bei Gott manchmal kann Heilung dauern. Und es braucht von uns Geduld, Vertrauen und Mut, durchzuhalten. Und in dem Publikum an diesem Abend war ein Student, der schon einige Jahre regelmäßig zu Unterwegs gekommen ist, weil ihm die offene Gemeinschaft dort gefällt. Aber eine Serie von ziemlich negativen Erfahrungen mit Christen haben eine Kluft zwischen ihm und Gott geschaffen, die unmöglich zu überqueren scheinte. All die großartigen Reden, die er gehört hat und all die großartigen Erlebnisse, die er sehen durfte, haben keine Auswirkung gehabt. Er blieb noch verschlossen und unbewegt. Aber dann hat er Tonys Geschichte gehört. Und um diesen Student besser zu verstehen, müsst ihr auch wissen, unter 4 Augen ist er ein absoluter Entertainer mit einer Stimme, die für Radio gemacht wurde. Öfter hat er in unseren lustigen Videos für Unterwegs die Hauptrolle dargestellt. Aber jedes Mal, wenn wir ihn bitten wurden, irgendwas vor der Gruppe zu machen, hat er das ohne Grund abgelehnt. Aber nach Tonys Rede hat er sich geöffnet. Genau wie Tony hat er Angst davor gehabt, vor einer Gruppe zu reden. Als Kind hat er angefangen zu stottern. Aber das zeigt sich nur, wenn er vor einer Menschenmenge steht. Es war immer ein Problem in der Schule. Es war ihm unmöglich, Vorträge in der Uni zu halten. Er konnte den Mut nicht fassen, vor Unterwegs zu reden. Und genau wie der blinde Mann in Markus 8, wollte er Heilung erleben. Und ich sagte ihm, ich glaube, um diese Heilung zu erleben, solltest du unsere jährliche Unterwegs-Awardshow zur Preisverleihung am Ende des Schuljahres moderieren. Es kommen 80 Leute, aber die kennst du ja alle. Und du bist auch nicht alleine. Die Julia, auch eine Studentin, die auch gut vor einem Publikum ist, steht neben dir als Co-Moderatorin. Und ich helfe dir mit der Vorbereitung. Und er sagte zu, die Awardshow ist gekommen. Und von dem Podest auf der Bühne, von Anfang bis zum Ende, für 2 Stunden, hat er Wärme, Liebe und Humor ausgestrahlt. Und all das, ohne einmal zu stottern. Und wir haben ihn verwandelt gesehen. Und als ich ihn am nächsten Tag getroffen habe, darüber zu reden, fragte ich ihn, verstehst du, was passiert ist? Diese Geschichte in Markus, von diesem geheilten Mann, das ist nicht nur Tonis Geschichte, das ist auch deine Geschichte. Und du bist ein Teil von Gottes Geschichte. Und dieser Student ist jetzt Stammmoderator bei Unterwegs geworden. Es ist nicht immer einfach, nicht immer gut, aber er bleibt dabei. Und ich glaube, in dieser Geschichte finden wir Klarheit für die Aussage von Jesus in Matthäus 13. Es ist so, dass für diejenigen, die an Jesus glauben, wir finden eine unglaubliche Tiefe und eine unendliche Quelle von Weisheit, Heilung und Trost in der Bibelgeschichte. Es geht immer tiefer. Aber für diejenigen, die auf der anderen Seite dieser Kluft stehen, die nicht glauben können, diese Quelle ist nicht nur weit entfernt und unzugänglich, es wird als unwichtig, irrelevant und wertlos abgeschrieben. Es können Menschen von beiden Seiten dieser Kluft die Dinge, die Gott durch uns tut, hören und sehen, aber für diejenigen auf der Außenseite hat es keine Bedeutung. Deswegen hat Jesus Geschichten erzählt, um diese Distanz zu schließen und diejenigen auf der anderen Seite einzuladen, diese Kluft zu überqueren. Und deswegen erzählen wir unsere Geschichten. Wenn wir es anderen ermöglichen, sich in uns zu erkennen, laden wir sie ein, uns an die Hand zu nehmen, mit uns zusammen die Kluft zu überqueren und von dort zwischen den Zeilen unsere Geschichten und der Bibel mit uns einen Moment der Verwandlung zu erleben. Du hast auch eine Geschichte zu erzählen. Zwischen den Zeilen von deiner Geschichte und der Bibel ist ein Teil von Gottes Geschichte. Und diesen Teil kannst nur du erzählen. Denn nur du weißt, was deine Erfahrungen und Gefühle sind. Es ist eine Geschichte, die du erzählen musst. Denn entweder hier drin oder da draußen ist jemand, der es braucht, deine Geschichte zu hören, um näher zu Gott zu kommen. Daher meine Bitte an euch. Findet jemanden, dem du deine Geschichte erzählen kannst. Bitte jemanden, dir seine oder ihre Geschichte zu erzählen. Es gibt ganz, ganz wenig, das ein Leben verändern kann, wie eine Geschichte von einem veränderten Leben. Und zwischen den Zeilen von unserer Geschichte und der Bibelgeschichte ist, wo das stattfinden kann. Als unser Sohn Finn endlich angekommen ist, er war aufgeregt, aber die Hebamme hat ihn schnell abgewischt und eingewickelt und ihm Schäling gegeben. Und er wurde schnell wieder ruhig. Schäling ging es super gut. Und sie hat Finn auf Englisch begrüßt mit "Hey Schatz, how are you?" Und die einzige Person im ganzen Raum, der es nicht gut ging, war ich. Ich habe versucht, mein Gesicht hinter Schäling zu verstecken, damit keiner sehen konnte, dass ich eigentlich ein sehr emotionaler Mensch bin. Hat nicht geklappt. Die Hebamme hat mich gesehen und mir eine Packung Tempos gereicht, bevor sie wieder zu Schäden und Finn gegangen ist. Und es war dort, dass ich bemerkt habe, dass unsere Geburtsgeschichte mit einer anderen Geburtsgeschichte in der Bibel verbunden war. Als ich unser Zeug in den Kofferraum des kleinen, feinen, halb funktionierenden Twingo eingeräumt habe, habe ich an den Esel gedacht, der Josef für seine schwangere Frau organisiert hat. Er wollte ihr Besseres geben, doch besser konnte er nicht. Als wir jedes Loch und Bodenwelle in Tübingens Straßen gespürt haben und Schäden Ruhe für die Fahrt sich gewünscht hat, habe ich verstanden, warum Josef, so wichtig wie seine Rolle in der Weihnachtsgeschichte war, die ganze Zeit kein einziges Wort gesagt hat. Als wir von Tübingen raus in den Dunkel gefahren sind, Richtung Hageloch, habe ich verstanden, was für ein Dorf die Stadt Bethlehem auch war. Es war so unwichtig. Niemand würde erwarten, dass was Großes jemals aus dieser Stadt kommen würde. Als unsere Freunde in Tübingen, Studenten und Unterwegsmitarbeiter, Putzfrauen und Ärzte, Apotheker und Professoren zu uns geströmt sind, um das neugeborene Kind zu sehen, habe ich verstanden, was für eine komische Mischung von Hirten und Gelehrten das Baby in der Bibelgeschichte zu sich gezogen hat. Und als unsere Eltern von der fernen Seite der Welt gekommen sind, ihre Koffer beladen mit Geschenken, die wir niemals uns selber leisten konnten. Als sie das vor Finn geöffnet haben, habe ich verstanden, wie es war, dort in der Geschichte zu sein. Und ich meine nicht damit, dass Baby Finn Jesus ist. Ich meine, dass zwischen den Zeilen von meiner Geschichte und der Bibelgeschichte habe ich einen Moment der Verwandlung erlebt. Dezember 2014 stand ich vor der Gruppe an einem Donnerstagabend bei Unterwegs und ich habe erzählt, dass in der Weihnachtsgeschichte ich mich am besten mit König Herodes identifiziere, weil ich auch gefürchtet habe, dass ein Kind das Ende meines Königreichs bedeuten würde. April 2016 stand ich wieder vor der Gruppe und ich konnte bestätigen, dass Herodes in seiner Angst komplett gerechtfertigt war. Ich war eine lange Zeit der König meines eigenen Reichs, aber dann ist ein Baby gekommen. Und ab diesem Moment war ich nicht mehr die wichtigste Person in meinem Leben. Mein Königreich wurde auf den Kopf gestellt und ich liebe es so. Wie ironisch ist es, dass das, das mein Leben am größten geprägt hat, nicht von außerhalb gekommen ist, sondern von in mir und in der Person, die ich am meisten liebe. Wie wahnsinnig ist es, dass ein Königreich umgedreht wurde, dass eine Revolution stattgefunden hat. Und es gab keine Gewalttätigkeit, keine Armee, keinen Aufrührer, nur ein kleines Kind. Wie verrückt ist es, dass die Stimme, die über mein Herz herrscht, nicht mit dem Gebrüll von Donner von oben, mir mit Gesetzen und Geboten befehlt, seine ganz kleine Stimme neben mir, die mir näher kommen bittet, die mich einlädt, mich in seinem kleinen Gesicht zu erkennen und die mich auffordert, ein besserer Mann zu werden. Wie unglaublich ist es, dass die Liebe so groß geworden ist, dass es ein Mensch geworden ist. So klein, aber oh so mächtig. Mögen wir uns immer wieder in Gottes Geschichte befinden. Mögen wir davon verwandelt werden und mögen wir immer andere einladen, mit uns verwandelt zu werden. Amen.